In 2. Timotheus 4, Vers 2, da schreibt der Paulus dem Timotheus: Predige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Gerade nach dem letzten Sonntag ist es dem einen oder anderen schwer ums Herz. Wir kennen auch andere verschiedene schwierige Umstände. Und gerade in solchen Situationen ist es umso wichtiger, dass wir auf das Wort Gottes hören. Zur gelegenen Zeit wie zur ungelegenen Zeit. Denn das Wort Gottes hat die Kraft, Ordnung zu schaffen, wo Unordnung gekommen ist. Das Wort Gottes hat die Kraft zu ermutigen, wo wir mutlos geworden sind. Und deshalb wollen wir heute Morgen auch wieder, wie gewohnt in der Predigt, auf das Wort Gottes stellen, hören und es zu uns reden lassen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, das du uns gegeben hast, das kräftig ist, das mächtig ist, das größer ist wie alle menschliche Vernunft. Und wir bitten dich jetzt für uns ganz persönlich, dass du uns ein hörendes Herz gibst, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Und hilf du uns, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Amen. Wir wollen miteinander auf das Wort hören aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Da schreibt der Paulus: Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja selbst, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tags. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Jesus kommt wieder. Wann genau? Das weiß nur Gott. Wir haben aber gelesen, dass Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt. Also ganz plötzlich und unerwartet. Überraschend. Doch überraschend wird die Wiederkunft von Jesus nur für diejenigen sein, die in der Finsternis sind, die in der Nacht sind. Für sie wird das ein erschreckender Tag sein, weil sie dann erkennen müssen, wir haben ja gesündigt. Wir sind schuldig vor Gott geworden. Wir haben nicht nach Gott gefragt. Wir sind eigene Wege gegangen und plötzlich stehen sie ihrem Schöpfer gegenüber. Das wird ein erschreckender Tag für sie werden und sie müssen dann auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Für uns aber, die wir an Jesus glauben, die wir Jesus als unseren Erlöser und Herrn angenommen haben, kommt der Tag der Wiederkunft Jesu nicht überraschend. Warum nicht? Wir kennen die Zeit und die Stunde nicht, aber wir erwarten ja Jesus wieder. Wir warten drauf, dass Jesus kommt. Das hat er ja versprochen. Und deshalb kommt es für uns nicht aus heiterem Himmel, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Zudem ist es so, dass uns das Wort Gottes, dass uns Jesus selbst ja verschiedene Umstände gegeben hat, Zeichen gegeben hat, die mit seiner Wiederkunft umhergehen werden. Von falschen Propheten hat Jesus geredet, von Naturkatastrophen, von Kriegen, von Verfolgung der Gemeinde Gottes. All diese Dinge können wir ja hier und dort beobachten. Aber ein Zeichen, auf das will ich jetzt besonders eingehen, nämlich auf das, was Paulus hier schreibt. Er schreibt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Das Versprechen von Frieden und Sicherheit, das war den Leuten zur Zeit von Paulus geläufig. Die Thessalonicher, die haben das gekannt. Warum? Weil damals herrschten ja die Römer über den ganzen Mittelmeerraum. Und was war da passiert? Nun, der Kaiser Augustus, das ist ja der Nachfolger von Julius Caesar gewesen, so quasi Motto nach ein paar Machtkämpfen, der hat dem römischen Reich Friede und Sicherheit gebracht. Man hat gesprochen von der Pax Romana, wer nicht Latein kennt, der römische Friede. Im ganzen Mittelmeerraum, da gab es Sicherheit. Der Kaiser Augustus hat unter anderem auch das Mittelmeer von den Seeräubern befreit. Wer Asterix und Obelix kennt, zur Zeit von Caesar war das noch nicht so, da hat es noch ein paar Seeräuber gegeben, aber später dann unter dem Kaiser Augustus, da konnte man sicher reisen übers Mittelmeer und auch über die römischen Straßen und so. Das hat dem Paulus überhaupt auch ermöglicht, diese großen Missionsreisen zu machen. Davor wäre das sehr unsicher alles gewesen. Und für die Verbreitung vom Evangelium war das sehr, sehr dienlich, diese Pax Romana, diese Sicherheit, die dort herrschte. Rund 200 bis 250 Jahre hat dieser römische Friede gedauert. Und gleichzeitig ist noch etwas interessant, die römischen Kaiser, die haben sich zum Teil als Retter und Sohn Gottes verehren lassen. Interessant, der römische Kaiser, der Friede und Sicherheit bringt. Heute ist das römische Reich längst Geschichte, aber wir haben heute die UNO und die Demokratiebewegung, die Friede und Sicherheit verkündigt, oder? Kennen wir. Es müssen ja nur alle Länder die Menschenrechte anerkennen, überall muss nur eine Demokratie aufgerichtet werden und dann herrscht auf der Welt Friede und Sicherheit. Manche von uns sind nicht so UNO-freundlich, manche, die schauen lieber nur auf die Schweiz und in der Schweiz, das sagen wir ja doch auch, unsere Neutralität, unsere guten wirtschaftlichen Beziehungen, international gesehen, unser Erfolg, den wir haben, das bietet Friede und Sicherheit und Wohlstand. Und da müssen wir Sorge tragen. Aber überall dort, wo das verkündigt wird, sagt die Heilige Schrift, Achtung, aufgepasst, Achtung, aufgepasst. Hier müssen wir aufpassen. Wir müssen als Gläubige doch vor Augen haben, den letztendlichen Frieden und die letztendliche Sicherheit, die kommt nur von Gott, nur vom Friedefürsten. Wenn Jesus wiederkommt, nur das bringt uns Menschen nachhaltig Friede und Sicherheit und Geborgenheit. Das kommt nicht von irgendwelchen Menschen oder menschlichen Institutionen, sondern von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder auf Jesus schauen, auf das Wort Gottes schauen, dass wir uns nicht blenden lassen von dem, was in der Welt ist. Übrigens, Jesus selbst hat dieses Kennzeichen auch genannt in seiner Endzeitpredigt, einfach mit ein paar anderen Worten nämlich in Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Da hat Jesus gesagt: Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkte, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschen sein. Also ein sorgloses Leben. Ich lebe mein Leben, ich genieße mein Leben, ich tue heiraten und wenn die Kinder dann groß geworden sind, tue ich meine Kinder verheiraten und so. Klar, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, aber ungefähr so. Man lebt sein Leben ganz sorglos, ohne dass man sich auf Gott und sein Wort ausrichtet. Und dann wird plötzlich die Wiederkunft Jesu kommen. Nicht so sorglos unser Leben führen, dass wir einfach nur unser Leben genießen und uns weiter um nichts scheren, quasi nach dem Motto arbeiten, essen, schlafen und das Leben genießen. Wir wollen uns auch nicht von der Lebensweise der Menschen um uns herum einlullen lassen. Auch nicht von den Inhalten vom Fernseher und vom Internet. Da gibt es ja auch viele Dinge, die uns wie voll lullen und uns unsere Gedanken einnehmen. Und dann passt man sich ein bisschen so an. So wollen wir nicht leben, sondern wir wollen so leben, wie es sich als Kind Gottes gehört. Es soll an unserer Art und Weise, wie wir leben, erkennbar sein, dass wir zu Gott gehören, dass wir Kinder des Lichts sind, dass wir Kinder Gottes sind. Und wie machen wir das? Wie leben wir als Kinder des Lichts? Dadurch, indem wir uns abschotten von allem Möglichen, von diesem Fernhalten und jenem Fernhalten und dann auch auf all das verurteilend zeigen, was nicht biblisch ist und ein bisschen so leben. Ich muss sagen, wenn wir so leben, das führt nur in eine Gesetzlichkeit hinein. Das ist nicht der wahre Glaube, der sichtbar werden soll. Paulus sagt uns etwas anderes, woran erkennbar werden soll, dass wir Kinder Gottes sind. Er schreibt hier nämlich: Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Viele von uns kennen die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6. Hier erwähnt der Paulus nur zwei Teile, nämlich den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dann den Helm der Hoffnung auf das Heil. Um in der Welt, in der vieles im Argen liegt, wo es viel Verführung gibt, wo es viel Böses gibt, als Christ zu leben, in dieser herausfordernden Zeit sind zwei Dinge ganz, ganz entscheidend wichtig, dass wir den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe anziehen und den Helm der Hoffnung auf das Heil, dass wir damit uns schützen. Der Brustpanzer schützt das Herz und der Helm schützt den Kopf. Das Herz ist biblisch gesehen nicht nur der Sitz von unseren Gefühlen, sondern auch der Sitz von unserem Denken und der Sitz von unseren Willensentscheidungen. Und dieses Herz, das muss geschützt werden. Und dazu möchte ich uns auffordern, dass wir unser Herz schützen, unser Gefühlsleben, unsere Denkweise. Wie schützen wir unser Gefühlsleben und unsere Denkweise? Indem wir den Brustpanzer des Glaubens anziehen. Und unser Glaube gründet sich auf das Wort Gottes. Dass wir aus dem Wort Gottes herausleben, dass das Wort Gottes unser Denken prägt und unsere Gefühlslage prägt. Und da möchte ich uns einfach auch mal die Frage stellen, die ist wichtig, dass wir uns die immer wieder stellen. Was prägt deine Gefühlswelt? Was prägt deine Denkweise? Ist es das Wort Gottes, dass deine Gefühle, deine Denkweise ganz vom Wort Gottes gefüllt sind? Oder sind andere Dinge um dich herum, Medien oder sonstige Dinge, die einen so sehr beeinflussen, dass das mehr unser Denken füllt? Wir wollen doch unseren Brustpanzer anziehen vom Glauben, indem wir unsere Gefühlswelt und unsere Denkweise vom Wort Gottes prägen lassen. Und gleichzeitig auch unseren Willen schützen. Das ist ja auch ein Bestandteil vom Herz, der Sitz vom Wille. Dass unser Wille sich dem göttlichen Ziel unterordnet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und was ist der Wille Gottes? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist manchmal herausfordernd, weil Menschen uns auch Dinge antun, die schwer sind zu verarbeiten. Und da ist es wichtig, dass wir unser Herz schützen. Und Herr Jesus, und ich will trotzdem lieben. Ich will nicht verurteilen, sondern ich will lieben. Schenk du Kraft dazu. Und manchmal ist es extrem schwer, aber wir wollen unser Herz schützen damit, indem wir genau diese Willensentscheidung treffen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, unseren Willen, dem göttlichen Willen unterordnen und schauen, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten unsere treibende Kraft im Leben ist. Also nochmals zu mitnehmen. Wovon ist meine Gefühlswelt? Wovon ist meine Denkweise geprägt? Vom Wort Gottes oder von anderen Dingen? Was ist die treibende Kraft für meine Willensentscheidung? Ist das die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmensch? Oder ist das mein Eigenwille? Also, wenn unser Herz geschützt ist, dann ist es etwas Wunderbares. Dann ist es was Wunderbares, weil dann können wir verändert leben in dieser Welt. Aber jetzt sagt der Paulus, es ist nicht nur wichtig, dass wir unser Herz schützen, sondern auch unseren Kopf schützen mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Jetzt, wenn der Kopf biblisch gesehen nicht der Ort vom Denken ist, ja, was ist der Kopf dann? Der Kopf ist auch ein ganz wichtiges Wahrnehmungsorgan. Das wissen all diejenigen, die Augen im Kopf haben. Denn wir sehen ja mit den Augen. Und wir hören mit unseren Ohren und die sind auch am Kopf montiert. Und dann haben wir noch die Nase, mit der wir riechen, wir haben die Zunge, mit der wir schmecken. Also das Kopf ist das wichtigste Wahrnehmungsorgan, wo wir überhaupt haben. Und diese unsere Wahrnehmung, die muss geschützt werden. Und wie schützen wir die Wahrnehmung? Indem wir die Hoffnung auf das Heil vor Augen haben. Es gibt viele Dinge, die wir in der Welt wahrnehmen. Wir nehmen das Böse in der Welt wahr. Wir nehmen die negativen Entwicklungen in der Welt wahr. Wir nehmen das Leid in der Welt wahr. Und wenn wir einfach nur das wahrnehmen, was macht das mit uns? Wir werden depressiv, wir werden lethargisch, wir werden gelähmt für die Arbeit im Reich Gottes. Wir können die Welt aber auch ganz anders wahrnehmen. Nicht nur depressiv, sondern wir können die Welt auch wahrnehmen, indem wir schauen, wie kann ich aus der Welt das Beste für mich rausholen? Also es ist so viel schlimm, jetzt muss ich einfach schauen, dass es mir gut geht, dass ich da in dieser schlimmen Welt irgendwie überlebe. Und dann, wenn man nur auf sich schaut, wie kann ich noch das Beste für mich rausholen? Was passiert? Wir werden egoistisch, wir werden verantwortungslos, wir werden rücksichtslos und auf die Weise unbrauchbar für das Wort Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass bei all unserer Wahrnehmung von der Welt eins nicht zu kurz kommt, nämlich dass wir auf die Wiederkunft von Jesus schauen. Was passiert dann? Dann passiert Folgendes: Jesus wird dann den Bösen vollständig besiegen. Er wird dem Ganzen ein Ende bereiten. Jesus wird dann sein Reich aufbauen vom Frieden und der Gerechtigkeit. Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen, liebe Brüder und Schwestern. Da können wir freuen. Wir müssen nicht depressiv in der Welt leben, sondern wir können voll Freude leben. Und wir müssen auch nicht Sorge haben, dass wir für uns Hauptsache genug hier in der Welt an verschiedenen Dinge ansammeln, sondern wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, wird das alles doch auch Vergangenheit sein. Und Jesus wird ja uns ganz reich beschenken. Sein Lohn kommt mit ihm. Und darauf dürfen wir schauen. Und wenn gerade der Blick auf die Wiederkunft von Jesus unsere Wahrnehmung prägt, können wir doch ganz anders leben in dieser Welt. Wir können als Kinder des Lichts leben. Wir können Gottes Hoffnung ausstrahlen in dieser Welt. Es gibt manche Gläubige, die sind mutlos geworden wegen all den Entwicklungen von unserer Gesellschaft, auch Entwicklungen innerhalb der christlichen Landschaft. Zudem hat man vielleicht manchmal auch die Erfahrung gemacht, ja, wenn ich mich darum bemühe, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die Menschen sind einfach ein bisschen verschlossen und aus Frust drüber hat man sich zurückgezogen, in das eigene Schneckenhaus verkrochen. Und dann sind da noch die ganzen Corona-Spannungen gekommen und dann denkt man, ach, wie kann man überhaupt als Gläubige noch ein Zeugnis in dieser Welt sein? Und dann ist man wie mutlos geworden, frustriert und hat sich zurückgezogen. Wenn du zu dieser Kategorie von Gläubigen gehörst, dann möchte ich dich ermutigen. Zieh den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe an. Schütz dein Herz. Ziehe den Helm der Hoffnung auf das Heil an. Schütz deine Wahrnehmung. Das ist ganz entscheidend wichtig. Achte darauf, Jesus kommt wieder, der Böse, den hat Jesus am Kreuz besiegt und den vollständigen Sieg wird er bei seiner Wiederkunft erringen. Wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung und diese wollen wir hinaustragen in dieser Welt. Wir wollen den Kampf zur Verbreitung des Evangeliums nicht aufgeben. Vielleicht gehörst du aber gar nicht zu dieser Kategorie von entmutigten Menschen, sondern bist guten Mutes, weil du genau diese Blickrichtung hast. Aber du kennst Menschen, die entmutigt sind. Dann möchte ich dich bitten, hilf mit, dass entmutigte Gläubige wieder neuen Mut fassen können und sich brauchen lassen als Werkzeug Gottes in dieser Welt. Und sich brauchen lassen können als Werkzeug Gottes in dieser Welt. Als Gläubige, da müssen wir zusammenstehen. Als Gläubige, da wollen wir zusammenstehen für den Kampf, in den Gott uns gestellt hat, zur Verbreitung des Evangeliums. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir als Gläubige nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein müssen, sondern einander haben dürfen, dass wir einander ermutigen können. Die Gemeinde ist ein wunderbares Geschenk Gottes an uns. Genau für so eine gegenseitige Ermutigung. Klar, das wissen wir. Die Gemeinde ist nicht perfekt. Und wäre die Gemeinde perfekt, wäre ich hier falsch am Platz, weil ich bin nicht perfekt. Und auch als Ältestenrat, die Leitung von der Gemeinde ist nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Immer wieder mal machen wir Fehler, immer mal wieder werden wir einander schuldig und sind auf Vergebung angewiesen. Und wenn man merkt, ich bin schuldig geworden oder da ist irgendetwas, da möchte ich euch Mut machen. Sucht das Gespräch. Sucht das Gespräch, dass Dinge, die unbereinigt sind, bereinigt werden können. Und nicht, dass man ständig die Furcht im Sack macht und so dann lebt. So kann man nicht sich zur gegenseitigen Ermutigung sein. Und deshalb ist das Gespräch, das bereinigende Gespräch, etwas ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr wisst, jawohl, ich bin da in einer Sache drin, die bereinigt werden muss, dann sucht das Gespräch. Gott hat uns das Geschenk der Gemeinde gemacht, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken und nicht, dass wir uns einander das Leben schwer machen. Der Gemeinde in Thessalonich hat Paulus geschrieben, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Und genau so soll das doch auch bei uns sein, das wünsche ich mir. Die Zeiten, in denen wir leben, sind herausfordernd für uns Gläubige, aber ich muss noch sagen, für die Ungläubigen noch viel, viel mehr. Denn wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir können ganz anders als Gläubige in dieser Zeit leben. Wir haben eine gute Botschaft zu verkündigen. Auch wenn es für uns als Gläubige schwierig und herausfordernd ist, wir kennen Jesus. Wir wissen, dass er wiederkommt. Und deshalb wollen wir doch auch als Kinder des Lichts leben, den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe anziehen, um unser Herz zu schützen und den Helm der Hoffnung auf das Heil jeden Tag neu anziehen. Vor Augen haben, Jesus kommt wieder und so verändert Leben in unserer Zeit. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das so lebendig ist, das mitten in unsere Zeit, mitten in unseren Alltag, in unsere Situation hineinspricht. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein und dass wir als Kinder Gottes doch auch deine Liebe, dein Licht in die Welt ausstrahlen können, dass noch viele, viele Menschen gerettet werden dürfen und zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Amen.